Deutschlandfunk Kultur Kompressor.
Hier ist der Kompressor-Podcast mit Christine Watti und hier ist vor allem die Kompressor-Deluxe-Ausgabe, die in dieser Woche von der Berlinale kommt, diesem großen Filmfestival in Berlin, von dem wahrscheinlich der ein oder die andere auch schon mal gehört hat. Die Tradition des Kompressors verlangt von unserer Berlinale-Ausgabe, dass wir uns ein bisschen abseits des roten Teppichs und der ganzen Star- und Promi-Aufregung umtun und auch abseits der großen, immer wieder besprochenen Filme, die im Wettbewerb laufen, die also schon ziemlich viel Aufmerksamkeit bekommen. Für die Ausgabe in diesem Jahr haben wir uns unter anderem mit Stefan Stuckmann verabredet. Der ist Drehbuchautor und erzählt uns von seiner Berlinale, die viel mehr hinter den Kulissen stattfindet, als man sich das vielleicht vorstellen möchte. Er verrät uns auch, was auf den Berlinale-Partys wirklich so los ist. Und wir haben mit ihm zusammen einen crazy Film geschaut, der Bloody Nose, Empty Pockets heißt und der sich um eine abgeranzte Bar in Las Vegas dreht. Wie viel Inspiration aus einem solchen eher abseitigen Film denn für Drehbuchautoren und FilmemacherInnen kommt, das besprechen wir mit Stefan Stuckmann. Außerdem gibt es ein Interview mit David Franz, der sich mit der wirklich dramatischen Situation von queeren Menschen in Tschetschenien auseinandersetzt und auf eine total beeindruckende Art und Weise dort mit Menschen, die auf der Flucht sein müssen, wegen ihres queeren Lebens unterhalten hat können und der eine fantastische, neuartige Digitaltechnik angewandt hat, um in diesem Film die Menschen sichtbar und zugleich unsichtbar zu machen. Und außerdem geht es um Frem, einen slowakischen Film, der eigentlich viel mehr, weiß ich nicht, Meditation ist und mit Bildern aus der Antarktis spielt. Das also alles hier in diesem Kompressor Deluxe. Los geht's mit dem Gespräch, das ich mit Stefan Stuckmann geführt habe, der übrigens die Serie MdB Eichwald mitentwickelt hat, der auch für Pastewka diese Serie gearbeitet hat und der als erstes auf meine Frage antworten musste, wie geht's Ihnen denn eigentlich und wie ist denn Ihre Berlinale 2020?
Ich bin immer neidisch, wenn ich mit Film- oder Kulturjournalisten oder Journalistinnen rede, weil ich dann denke, ach krass, ihr könnt wirklich diese Filme gucken, die laufen, weil für Leute, die mehr in der Branche sind, gibt es tatsächlich so eine Art Parallel. Berlinale, wo man fast keine Zeit hat, sich um die Filme zu kümmern oder wenn man immer froh ist, wenn man abends oder mittags mal kurz in einen Film kommt, aber der Rest des Tages immer zugepflastert mit Terminen, Kaffeetrinkterminen, irgendwelchen Gesprächen mit Leuten, mit denen man mal gearbeitet hat oder mit denen man vielleicht gerne mal wieder arbeiten würde oder arbeiten würde. Es gibt 1000 Empfänge, jede Produktionsfirma, die irgendwas auf sich hält, hat manchmal mehrere Empfänge. Bei großen Firmen gibt es dann den Filmempfang, den Serienempfang, das ZDF hat dann noch den kleinen Fernsehspielempfang, den großen Fernsehspielempfang, die ganzen Sender machen irgendwas. Das heißt, man ist tagelang schwer beschäftigt, sich einfach nur
quasi empfangen zu lassen.
Einfach nur zu netzwerken, ja.
Aber man netzwerkt tatsächlich? Also das ist nicht einfach nur so ein Showding wie so eine Kulisse in einer lustigen Serie, wo dann irgendwie hier steht der Drehbuchautor, da steht der Fernsehmensch, der Entscheider, aber am Ende passiert da gar nichts.
Es ist tatsächlich interessant, weil alle gehen sehr ambitioniert in diese Tage rein, mit großen Vorhaben, viele Leute zu treffen und merkt so, je weiter vorgeschritten das ist, desto mehr lassen die Kräfte bei allen nach. Ich war tatsächlich jetzt gestern und vorgestern bei zwei großen Partys, einmal von einem großen Streamingdienst und einmal von einer großen Produktionsfirma. Und auf beiden Partys habe ich niemanden getroffen, von dem ich weiß, dass er bei diesen Firmen arbeitet.
Okay.
Und es sind beides Firmen, die nicht in Berlin ansässig sind. Das heißt, man weiß auch, all deren Produzenten und Producer sind zugereist. Und man weiß natürlich, jetzt ist die Berlinale schon ein bisschen fortgeschritten. Das heißt, die sind auch alle mega gestresst. Die sind wahrscheinlich entweder im Hotel geblieben oder sind schon abgereist oder hatten dann doch Wichtigeres zu tun. Und man fühlt sich so ein bisschen wie auf einer von diesen Geburtstagsfeiern, wo man mitgeht, weil der Kumpel eine Freundin hat, die jemanden kennt. Und dann massiert man sich 5 Stunden und weiß aber gar nicht, wer überhaupt Geburtstag hat und trifft den auch nie. Und geht dann danach nach Hause und wundert sich so, okay, warum war ich denn jetzt hier? Ich meine, es war nett, wenn man irgendwie kostenlos trinken kann und das Essen irgendwie okay ist. Und manchmal läuft da gute Musik. Also hin und wieder ist es tatsächlich eine gute Party. Die letzten zwei waren so ein bisschen überambitioniert. Aber das ist dann auch eine interessante Erfahrung, weil man denkt, okay, da scheitert dann diese Netzwerkidee einfach, weil alle keine Energie mehr haben. Und alle husten ja auch, sind erkältet, alle haben Angst vor Corona.
Oh Gott.
Das heißt, die Energie ist schnell wieder weg.
Aber es ist lustig, weil es tatsächlich könnte auch so ein Setting sein, oder? Für irgendeine so eine Folge. Es hört sich auch so klischee-mäßig an. Ich hätte es mir selber so vorgestellt, obwohl ich nie auf einer dieser Partys war. Aber es tut so, als sei es ein wahnsinniger Netzwerkverbund. Aber es ist vielleicht auch irgendwie eine Art von Kulisse für das Gefühl, ich gehöre dazu, zu irgendwas.
Also das muss man ganz ehrlich sagen. Es gibt viele Leute, die davon leben, dass sie Arbeit vortäuschen und simulieren, weil sie dann halt wiederum Chefs haben und Chefs und Chefs und Chefin, denen man sagen muss, ah, ich habe mich mit dem getroffen, ich habe mich mit dem getroffen, ich habe mich mit dem getroffen. Also ich versuche das immer zu vermeiden, aber wenn man Lust darauf hat, sich zum Kaffee oder zum Mittagessen einladen zu lassen, kann man es auch als Autor also sehr gut wochenlang aushalten, einfach nur irgendwie viel unterwegs zu sein und mit Produzenten oder Producern essen zu gehen oder mit Redakteuren.
Im Rahmen der Berlinale spielt eigentlich das Thema Serien, also es spielt natürlich eine große Rolle, eine größere Rolle, aber irgendwie eine sinnvolle Rolle, auch aus Ihrer Sicht als Serienmacher. Ist das ein wichtiger Part dieses Festivals? Abseits dieser Empfänge natürlich.
Ja, das ist ja immer so, wie man die, also ich glaube von außen, wenn man nichts damit zu tun hat, nimmt man die Berlinale immer so als reine Kulturveranstaltung wahr. Aber hinter den Kulissen ist es natürlich auch einfach ein riesiger Wirtschaftsfaktor. Also wenn man auch so um den Potsdamer Platz rumgeht und dann weiterläuft zum Gropiusbau, ist ja dieser European Film Market. Das heißt, da wird also ganz klassisch gedealt mit Filmen. Und jetzt in den letzten Jahren, dadurch, dass die ganzen Streamingdienste so stark geworden sind und die hauptsächlich ihr Geld und ihre Aufmerksamkeit mit Serien verdienen, ist das natürlich ein riesiger Markt geworden. Also hätte man vor 10 Jahren mit Schauspielern gesprochen auf der Berlinale, hast du Lust auf Fernsehen? Hast du Lust auf Serie? Hätten die alle irgendwie die Nase gerümpft und hätten gesagt so, ey, sorry, ich gehe wieder auf die andere Party hier. Und inzwischen ist das ein massiver Teil, weil einfach so viel fremdes Geld in den Markt drängt und auf einmal so viel mehr produziert wird als vor wenigen Jahren. Und also ein sehr großer Teil der Aufmerksamkeit auch des Marktes, mit dem Geld verdient wird, auf Serien einfach liegt. Und das prägt natürlich dieses Festival hinter den Kulissen auch sehr stark.
Haben Sie denn ein eigenes geheimes Projekt, das Sie jetzt natürlich hier in diesem Radio erzählen, wo Sie zumindest sagen können,
ja.
Trotzdem hat sich das ein oder andere Frühstücksbrötchen mit dem und dieser oder der anderen oder einer anderen Person gelohnt?
Ja, ich hab tatsächlich seit fast 2 Jahren habe ich ein Projekt, ein Herzensprojekt, was tatsächlich eigentlich das anti-Berlinale Projekt ist, weil ich bin großer Fan von diesen Multicamera-Sitcoms aus den 90ern oder Nullerjahren. Multicamera heißt, es wird also so wie Seinfeld oder Friends, es ist vor Publikum aufgezeichnet. Also in Deutschland weiß man das oft nicht, weil dann man denkt immer, das Lachen kommt erst aus der Konserve, was es bei den synchronisierten Fassungen auch oft ist, aber tatsächlich Friends oder Seinfeld im Original wurde tatsächlich im Studio aufgezeichnet und da saßen 200 Leute im Publikum, die gelacht haben. Das heißt, es ist so eine Mischform aus Serie und Theater. In gewisser Hinsicht ist es eine Form, die also heute für viele Film- und Fernsehmacher ein bisschen billig wirkt, also ein bisschen altmodisch. Und ich war aber immer großer Seinfeld-Fan und habe so das letzte halbe Jahr verbracht, mir nochmal alle 200 Folgen anzugucken, weil es so lange her ist, dass ich das erste Mal gesehen habe. Und ich glaube, also für mich erkannt zu haben, dass das, also dieser große Trend zum stark horizontalen Erzählen, den die Branche in den letzten Jahren genommen hat, dass das wahrscheinlich auch nur eine Mode ist. Weil wenn man jetzt sich so Formen anguckt wie Seinfeld, die wirklich ja, deren große Stärke darin lag, wirklich eine Geschichte in 20, 25 Minuten auf den Punkt durchzuerzählen, dann merkt man, dass das einfach eine ganz andere Qualität ist. Und dann kann man sagen, so, okay, horizontale Serien sind in einem ganz anderen Bereich viel stärker, weil sie Sachen machen können, die quasi diese kurzen Formen nicht können. Aber diese kurzen Formen wiederum können Dinge machen, die die horizontalen Sachen nicht machen können. Bei Seinfeld ist interessant zum Beispiel diese ganzen Beziehungen, die alle der Hauptfiguren immer wieder haben. Jerry hat ja, ich weiß nicht, in diesen 200 Folgen hat er, glaube ich, 180 verschiedene Freundinnen oder 160 verschiedene Freundinnen. Und das Interessante ist, jede Folge kann einen beliebigen Punkt in dieser Beziehung anfangen. Man kann sagen, so, in der heutigen Folge datet Jerry diese Frau und man erzählt den Punkt, okay, man kann sagen, die daten seit 3 Monaten, heute lernt er ihre Schwiegereltern kennen. Und man setzt da einfach an und man schmeißt ihn so mitten ins Geschehen. Während bei einer horizontalen Serie müsste man sagen, okay, wie lernen die sich kennen? Wie ist das erste Date, wie ist das zweite Date, wie kommen die zusammen? Man müsste die ganzen 3 Monate erzählen und könnte dann erst an den Punkt kommen, okay, jetzt kommen die Schwiegereltern. Und das ist natürlich auf der anderen Seite, das hat viele Stärken, aber das ist auf der anderen Seite auch eine Schwäche, weil man viele Geschichten einfach nicht erzählen kann, weil sie diesen Raum nicht haben. Das ist ein Projekt, ich habe so eine deutsche Version, eine moderne Version von so einer Multicamera-Sitcom geschrieben, mit dem ich seit einiger Zeit rumlaufe und versuche, das an den Mann zu bringen. Und dafür ist die Berlinale natürlich super, wenn man dann alle diese Leute, mit denen man sonst immer nur telefoniert, in Mainz oder in Amsterdam oder teilweise in Los Angeles, dass die einmal in der Stadt sind und einmal wirklich man die festnageln kann und sagen so, komm, jetzt liest erstmal durch, was ich gemacht habe und erzähl mir, was du davon hältst.
Und wir befinden uns in unserem Kompressor Deluxe von der Berlinale. Da laufen natürlich logischerweise Filme. Ist eigentlich überflüssig zu sagen, aber ich erwähne es trotzdem. Die Brüder Bill und Turner Ross zum Beispiel, die haben einen Film gemacht, der auf der Berlinale zu sehen ist und den schönen Titel trägt Bloody Nose, Empty Pockets. Man meint, beim Schauen in diesem Film einer abgeranzten Barnacht beizuwohnen, da sind lauter schräge Typen, viele ziemlich betrunken, die hängen so rum, reden irgendwas, was halt so passiert in so einer Bar. Gebaut ist das Ganze aber gar nicht so authentisch, wie es wirkt. Und über diesen Film möchte ich jetzt noch sprechen mit unserem Gast, dem Drehbuchautor Stefan Stuck. Mann, weil das womöglich ein Film ist, den wir jetzt beide gesehen haben, der aber vielleicht nicht alle Menschen in diesem Land erreichen wird, auch nicht nach der Berlinale, sollte man es vielleicht noch ein bisschen beschreiben. Also Barszene, angeblich Las Vegas. Ja. Und es passiert was? Nichts.
Eine schrammelige Bar, was man so Dive-Bar nennt, habe ich jetzt gelernt. Also eine Strip-Bar. Also nicht im Sinne von Strippen, sondern diese langen Straßen, wo dann ganz viele Parkplätze sind und dahinter schäbige Supermärkte. Und dazwischen ist diese Bar angeblich in Las Vegas.
Genau.
Gedreht wurden die Außenszenen in Las Vegas und dann hat man das zusammengefügt mit einer Bar, die irgendwo in New Jersey steht,
glaube ich. Orleans, oder? Wo, ja, egal. Jetzt gucke ich gleich nochmal nach. Irgendwas aber erzählen Sie mal weiter. Ich gucke, wo es nochmal war und dann klären wir das.
Diese Bar, ein Sammelbecken für die unteren 20% der Gesellschaft, also im weitesten Sinne, glaube ich, abgehängte Leute. Leute, die irgendwie nicht viel Geld haben, die irgendwie eine schwierige Zeit in ihrem Leben gerade durchmachen oder gerade, ja, die eine schwierige Zeit durchmachen, die sich da treffen und für die das so die erste Anlaufstelle ist in ihrem Leben, die da ihre Community finden und da zusammen abhängen. Und dann der Film erzählt quasi den letzten Tag, an dem diese Bar existiert. Das wird gleich am Anfang etabliert. Diese Bar schließt morgen. Heute ist der letzte Tag und quasi alle, für die diese Bar irgendwie ihr Dreh- und Angelpunkt des Lebens ist, die treffen sich nochmal da, um diesen letzten Tag mehr oder weniger gemeinsam zu begehen. So, und es kommen immer wieder Leute rein, dann gehen welche, manche kommen wieder, bleiben den ganzen Tag. Es gibt eine Figur, die wirklich die ganze Zeit da ist, mit der Film auch anfängt und wirkt ein bisschen obdachlos am Anfang, aber ist einfach, glaube ich, ein Mann, der wirklich nicht viel Kohle hat, dem es nicht so gut geht, der auch mit dem interessanten Satz einsteigt, so, ich bin ganz froh, dass ich erst Alkoholiker geworden bin, nachdem ich mein Leben versaut habe. So, es ist nicht wegen dem Alkohol versaut.
Oh nein, deswegen kannst du gar nicht lachen, aber es ist eigentlich trotzdem ein guter Satz. New Orleans übrigens, da ist tatsächlich okay. Irgendwie dieses Setting in Wirklichkeit und das ist vielleicht auch das Spannende an dieser ganzen Filmidee. Bei mir ist es wirklich passiert, dass ich diesen Film geguckt habe und ich habe das nicht kapiert. Also ich habe nicht verstanden, dass das gecastete Leute, das ist nämlich dann eben die Wahrheit dahinter, sind natürlich auch irgendwie verschiedene Hängertypen, die so zusammengecastet wurden von diesen beiden Brüdern, die diesen Film gemacht haben und die wurden einfach nur in eine andere Bar gesetzt und dann wurden die quasi auch freigelassen an so einem Barabend. Ja. Ne? Also nichts ist da jetzt großartig inszeniert, aber komischerweise ist es nicht so, wie man denkt, dass man authentisch dabei ist, wie so eine Bar ihren letzten Abend befasst. Wie ging es Ihnen damit? Ich wusste nicht so ganz genau, wie ich das einschätzen soll, ob ich mich veralbert fühlen soll am Ende dieses Abends mit diesen Leuten in der Bar oder ob das ein filmisches, schlaues Mittel ist, das so zu machen.
Man muss also, so eine Art Film macht es einem schwer, sich also da einen Vorwurf draus zu stricken, weil man, also wir haben ja die Filme mache ich jetzt auch nicht hier, also man kann, ich finde es interessant, man kann beides formulieren. Man könnte sagen, der Film setzt sich ein sehr kleines Ziel und das erfüllt er. Man könnte auch sagen, der Film setzt sich ein sehr großes Ziel, weil das natürlich, es geht ganz viel um die Bruchstellen der Gesellschaft in den USA gerade, weil es natürlich die Leute, es wird nicht, glaube ich, nicht erwähnt, was die wählen. Zwischendurch ist mal irgendwie ein Seitenhieb gegen Trump drin, aber man merkt schon so, das sind eigentlich die Leute, über die in den letzten Jahren im Westen viel geredet wurde, fast egal, ob es in Deutschland ist oder in den USA. Das kann man aufblasen und sagen, so, es geht um alles in diesem Film.
Das stimmt,
gleichzeitig dadurch, dass diese Essenz des Films kaum rausgeschält wurde, dadurch, dass es kein Drehbuch gab und diese Leute auch tatsächlich einfach nur sich selbst spielen und improvisieren und das natürlich auf eine gewisse Art auch verfälschend ist, weil es ist halt keine Doku, wo man Leute trifft, die sich wirklich im echten Leben kennen und die sehr verbunden sind. Es ist halt auf eine gewisse Art gefaked und das lässt für mich auch wieder viel, viel Luft raus aus dieser Botschaft, die da formuliert wird.
Ja, genau, so ging es mir tatsächlich auch. Bevor wir jetzt so in diese Details einsteigen, würde mich aber vor allem bei solchen Filmen auch interessieren, wie das Ihnen geht, wenn Sie denn, wir haben Sie vorhin schon gehört, es gibt nicht so viel Gelegenheit, dann wirklich Filme im Lauf der Berlinale anzuschauen, in Ruhe. Aber gibt es da so inspirierende Momente? Also kann dieses Festival noch mehr als Netzwerken für jemanden, der innerhalb dieses Business ist, der gerade an einem Projekt ist, der gerade versucht, irgendwie was Neues aufzusetzen?
Ja, es ist natürlich das große Glück an so einem Beruf, wie ich den habe, dass man mit fast allem irgendwas machen kann. Also ich kann den Bus verpassen und stehe dann in der Gegend rum und gucke mir Dinge an und wenn ich Glück habe, passiert irgendwas oder ich sehe irgendwas, was ich sonst nicht gesehen habe und kann irgendwas mitnehmen. Das ist jetzt ein unfairer Vergleich von einem, wenn ich den Bus verpasse und alleine rumstehe zu diesem Film. Dieser Film ist für mich ein sehr interessantes Sammelbecken an Figuren. Und das ist natürlich für jemanden wie mich schon spannend, solche Charaktere zu sehen. Ich muss aber natürlich auch sagen, bei dem Film denke ich auch so, ich laufe schon mit sehr offenen Augen durch die Gegend. Wenn ich in eine beliebige Bar gehe, so eine schrammelige Bar in Deutschland, sehe ich die gleichen Leute. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, ich habe Zeit verschwendet, diesen Film zu gehen. Ich bin schon froh, dass ich den gesehen habe. Aber wenn wir jetzt darüber reden müssen, wem würde ich den Film empfehlen, dann würden mir andere Sachen einfallen, die ich jetzt aus dieser Berlinale mitnehmen würde und anderen Leuten nahelegen würde als diesen Film.
Wollen wir eins davon jetzt sagen? Sonst klingt das so Cliffhanger-mäßig und Sie müssen ja gleich wieder los.
Ich habe, das ist tatsächlich viel.
Eins in kurz.
Es gibt eine Hillary Clinton-Doku-Serie, die von Hulu produziert wurde. Und es war noch nicht klar, wo das in Deutschland zu sehen sein wird. Aber ich gehe eigentlich davon aus, dass es irgendwo seinen Weg finden wird zu einem Öffentlich-Rechtlichen. Also 4 Stunden, also 4x1 Stunde Doku-Serie. Glaube ich, hauptsächlich weibliches Dokumentarfilmteam, was sehr großen Zugang zur Clinton-Familie bekommen hat. Und das ist so beeindruckend, weil man sehr, sehr viel lernt über Hillary Clinton, über Bill Clinton und auch über die Stärke von ihrer Beziehung und auch von ihren kompletten Background. Als ich wusste schon relativ viel für sie, aber was man dann sieht und man lernt dann so, sie ist eine wirklich krasse feministische Vorreiterin und fragt sich, warum die Welt, und auch das ist jetzt kein Vorwurf an die Medien, aber warum quasi die Welt so daran scheitert, zu erzählen, was das für eine interessante Frau ist.
Und bei uns dreht sich heute alles in dieser Kompressor-Deluxe-Ausgabe um die Berlinale. Und die bedeutet nicht nur Stars und Glamour, sondern im Windschatten des großen Wettbewerbs, über den ständig alle berichten, laufen auch immer ästhetisch außergewöhnliche Filme, wie sie eben im Kinoalltag eher selten zu sehen sind und manchmal gar nie. Vor allem die Sektion Forum der Berlinale, die ist bekannt dafür, den eher sperrigen Filmformaten eine Bühne zu bieten. Das heißt, viele Hardcore-Sinnephile pilgern fast ausschließlich genau in diese Filmreihe. Und so haben wir das auch getan. Naja, vielleicht nicht wir alle, aber unser Kollege Thomas Groh, der hat sich den Film Frem angeschaut, der slowakischen Filmemacherin Viera Čakaňová, bei dem man schon auf der Tonspur hören kann, das geht also auch im Radio, dass dieser Film eher ungewöhnlich ist. Der hört sich nämlich so an. Ein Hörausschnitt aus dem Film Frem, der auf der Berlinale läuft. Und mein Kollege Thomas Groh, der war von diesem Film ziemlich begeistert. Warum eigentlich, Thomas? Was ist das für ein Film?
Ja, da fängt es ja quasi schon an. Frem, der hat zwar eine dokumentarische Komponente, aber er erzählt auch gewissermaßen eine Geschichte, wenn man so will. Man muss die so ein bisschen ausfindig machen unter den Bildern. Man könnte aber auch sagen, dass es ein Essay-Film ist. Aber dann ist der Film aber auch wieder so ein bildästhetisches Experiment, könnte man vielleicht sagen. Also insgesamt ist er so eine Art meditativer, essayistisch-dokumentarischer Experimentalspielfilm.
Sehr gut, vielen Dank. Ich würde dann vielleicht doch noch mal lieber gerne konkret wissen, was man dann in diesem Film eigentlich sieht. Obwohl die Adjektive sehr schön sind, ja, die Sie gewählt haben.
Ja, also Frem ist über weite Teile in der Antarktis gedreht. Was man vor allem sieht, sind also quasi Impressionen aus der Gegend dort. Wir befinden uns im Taugebiet, also an der Stelle, wo das Eis ins Wasser übergeht. Man sieht viele Schollen, Eisschollen, Tiere. Das Besondere ist allerdings, dass der Film vor allem aus einer Drohnenperspektive gedreht wird. Und das wirkt vollkommen irreal. Das ist der totale Wahnsinn. Wir haben da total harte Draufsichten auf diese Schollen, auf diese Eislandschaften, die allerdings völlig stabil in sich ruhen, als wäre die Kamera quasi wie in den Himmel gemeißelt, richtig festgesetzt. Und dann ändern sich diese Perspektiven auch immer wieder. Die Kamera zoomt ziemlich hart durch die Gegend. Sie dreht sich hierhin, dorthin. Das Bild verändert sich ständig. Aber das ist vollkommen irreal. Das ist wirklich ein komplett mechanischer Vorgang. Überhaupt nicht so, wie ein Mensch gewissermaßen eine Landschaft sehen würde oder Bewegung wahrnehmen würde.
Das klingt erstens natürlich spannend, auch wenn es klingt wiederum wie so ein abgelutschtes Wort, aber finde ich tatsächlich, wie das entstanden ist. Aber es klingt auch ein bisschen so, als sei vielleicht der heimliche Kooperationspartner dieses Films die National Geographic oder so. Also so die hier, bitteschön, die schönsten Bilder der Antarktis.
Ja, ne, das trifft es nicht ganz, aber ich sehe, woher der Gedanke herkommt. Also hier gibt es keine kulinarischen Bilder. Es ist nicht so ein Instagram-Film, wo man denkt, wow, geile Bilder, cool, das teile ich in meinem Feed. Sondern das sind ganz irritierende Bilder. Die sind unglaublich tiefenscharf. Es gibt keine Unschärfen im Bild. Also man hat richtig Angst um seine Augen. Man glaubt, die Augen schneiden sich am Bild, so scharf ist das. Und da wird also quasi gar nicht versucht, an den menschlichen Blick sich irgendwie anzunähern. Die meisten Filme versuchen ja doch irgendwie so eine Art menschliche Perspektive zu simulieren. Der Film hier macht aber ganz klar deutlich, dass es ein technologisches Auge, das hier auf die Wirklichkeit blickt. Das ist ein vollkommen menschenfremder und auch menschenleerer Blick.
Dann folgt jetzt die absolut sinnvollste Frage, die man stellen kann, wenn es um Kunst geht. Was soll das?
Das ist eine gute Frage.
Natürlich.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, der Film verfolgt da so eine Art melancholisches Projekt. Man könnte sagen, der Film simuliert den Blick einer künstlichen Intelligenz auf eine Welt, in der vom Menschen nicht mehr so viel übrig geblieben ist. Also wenn man so will, ist das so postapokalyptisches Kino, ein Blick auf eine Welt, in der es den Menschen quasi nicht mehr gibt. Und man könnte sagen, das ist ein Film darüber, dass der Mensch einerseits seine eigenen Grundlagen abschafft, Stichwort Klimawandel, und andererseits die Grundlagen schafft für eine neue künstliche Intelligenz mit extremer Algorithmenpower, die gewissermaßen in Zukunft auf die Welt blicken wird.
Richtig gute Laune kriegt man aber dann beim Filmschauen wahrscheinlich nicht, oder man wird mindestens wahrscheinlich nachdenklich melancholisch.
Das ist ein melancholischer Film, es ist definitiv Nachdenkkino, aber ich finde das manchmal ganz befreiend, gerade auf einem Festival wie der Berlinale, wo man irgendwie von Fiktionen umstellt ist, Serien, Spielfilme die ganze Zeit in eine Erzählwelt hineinpressen, und ich finde es ganz gut, wenn so eine Filme wie Frem eben dann doch auch mal sich öffnen, Raum öffnen zum Reflektieren, zum Nachdenken darüber, was Bilder eigentlich sind, wo Bilder herkommen, wie Bilder auf die Welt blicken.
Wir kommen nun zu einem Film, der heißt Welcome to Chechnya, ein Film, der sich das Thema queere Aktivisten in Tschetschenien vorgenommen hat. Und er zeigt auch die Brutalität, von der vielleicht viele nicht wussten, mit der spätestens seit dem Jahr 2017 in Tschetschenien gegen queere Menschen vorgegangen wird. Die Bilder sind teilweise kaum aushaltbar. Damals haben die Behörden angefangen, vermehrt homosexuelle Menschen in konzertierten Aktionen zu verfolgen, zu foltern. Und wer da nicht erwischt wurde, der musste dann noch fürchten, von der eigenen Familie verstoßen oder gar getötet zu werden. Die Regierung Kadyrov, die weist selbstredend sämtliche Anschuldigungen in diesen Kontexten zurück. Der US-amerikanische Filmemacher David Franz allerdings hat für seinen Film betroffene Menschen und AktivistInnen aufgesucht und mit ihnen und diversen Bilddokumenten versucht, diese Situation abzubilden. Ich habe David Franz getroffen auf der Berlinale und habe ihn zuerst gefragt, wie er denn unter diesen gefährlichen Umständen es überhaupt möglich machen konnte, Kontakt zu den Menschen dort zu bekommen.
I reached out to Olga Baranova, who is running the main shelter. With the introductions made, we spoke about whether or not it would be possible to film a story visually about what was happening. And there were great concerns about that.
Ich habe mich an Olga Baranova gewandt, die die größte Unterkunft leitet. Nachdem wir einander vorgestellt worden waren, sprachen wir darüber, ob es möglich wäre, die Geschichte zu filmen. Olga sagte, das sei problematisch, weil so viele dieser Leute wussten, dass sie überall gejagt wurden, egal wohin sie gehen. Es reichte nicht aus, die Region oder sogar das Land zu verlassen. Alleine das Wissen, dass sie noch am Leben waren, würde die Regierung in Tschetschenien dazu bringen, sie weiter zu verfolgen. Sie nannten ihre Operation ja ganz offen Blutreinigung. Sie haben die bizarre Überzeugung entwickelt, dass sie, wenn sie jede oder jeden LGBT-Tschetschenen finden und exekutieren, für immer verhindern, dass es LGBT-Menschen im tschetschenischen Volk gibt. Deshalb hatten die Menschen in den Schutzunterkünften, die versuchten, nach Westeuropa oder Nordamerika zu emigrieren, allen Grund, sich Sorgen um ihre Anonymität zu machen. Ich musste also Olga und den Menschen, deren Geschichte ich erzählen wollte, versprechen, dass wir alles dafür tun würden, dass sie im Film vollkommen unkenntlich gemacht werden.
I had to convince Olga and the individuals whose stories I hope to tell that I would do whatever it took to make sure that they would be rendered unrecognizable in the film.
Sie haben das so gemacht, indem Sie die Menschen im Film unkenntlich gemacht haben mit so einer aufwendigen digitalen Bildbearbeitung. Das ist beim Anschauen manchmal irritierend, weil die Menschen zwar ein Gesicht haben, aber es ist eben nicht ihr echtes Gesicht. Wieso haben Sie sich dafür entschieden, für diese Methode?
There are the longest time documentary filmmakers have been trying to address this problem. And I looked at all the solutions that had been attempted in the past. And I felt that for the most part they had a negative impact on the humanity of the individuals whose stories were being told.
Dokumentarfilmer setzen sich schon lange mit diesem Problem auseinander, und ich habe mir alle Lösungsmöglichkeiten, die bisher versucht worden waren, angesehen. Mein Eindruck war, dass sie meist eine negative Auswirkung auf die Menschlichkeit der Individuen hatten. Ich wollte den Zuschauern zeigen, wie es aussieht, wie es sich anfühlt, so verfolgt zu werden, was diese grauenhafte Folter mit einem Menschen macht, was es heißt, entkommen zu sein, was es bedeutet, zu erleben, dass die eigene Familie zu Jägern wird, die versuchen, dich zu finden und zurückzubringen. Um das tun zu können, muss man die Gesichter der Individuen sehen. Wir haben dann schließlich eine neue Technik entwickelt, die uns erlaubt, ihre Gesichter durch die Gesichter anderer Menschen zu ersetzen. Das ist eine komplexe digitale Lösung, die so zuvor noch nie ausprobiert wurde. Und erst recht nicht bei 22 Personen in einem Langfilm. Dank der Hilfe dieser 22 Personen, zum Großteil LGBT-Aktivisten aus den USA, die ich gebeten habe, als aktive Unterstützung ihre Gesichter auszuleihen, konnten die Menschen im Film geschützt werden. Sie erzählen also ihre eigenen Geschichten. Sie haben ihre Stimme zurückgewonnen, ihre eigene Menschlichkeit, während sie das Gesicht von jemand anderem tragen.
So, yes, they're telling their own stories. We're experiencing their emotional journeys, they have regained their voice and their own humanity, and they've done it while wearing someone else's face. Mm-hmm.
Die AktivistInnen, die Sie zeigen, das sind natürlich wahre Helden. Ich glaube, die kann man so bezeichnen. Die sorgen eben für geheime Unterkünfte. Sie organisieren die Flucht außer Landes. Was haben Sie denn über diese Menschen gelernt oder wie sehr haben die Sie wiederum beeindruckt?
Well, their story and having witnessed what they were undertaking was one of the most moving experiences of my life. They have somehow found the courage to take on the government of Russia while living in Russia.
Diese Menschen zu treffen, zu erleben, was sie alles gemacht haben, war eine der bewegendsten Erfahrungen meines Lebens. Sie haben den Mut gefunden, sich gegen die russische Regierung zu stellen, während sie selbst noch in Russland lebten, sich der sehr realen Todesgefahr auszusetzen, die von den tschetschenischen Sicherheitskräften ausgeht, die von der russischen Polizei nicht kontrolliert wird. All das haben sie geleistet ohne jeden Hintergrund oder Kenntnisse in Untergrund- oder Detektivarbeit oder Sicherheitsmaßnahmen für ihre Arbeit, die buchstäblich darin besteht, Menschen vor dem Tod zu retten. Ich glaube nicht, dass wir etwas Vergleichbares gesehen haben, seit der französischen Resistance oder anderen noch weiter zurückliegenden Beispielen von Leuten, die absichtlich in den Untergrund gehen, um das Leben von Menschen zu retten, die sie noch nicht einmal kannten. Dieser selbstlose Mut, den ich da erlebt habe, war wirklich eindrucksvoll.
That would allow other people they don't even know, to live, and the kind of selfless courage that they mustered and allowed me to witness was really remarkable.
Konnten Sie herausfinden, warum die Aktivistinnen das eben tun? Also was treibt die wiederum an, dass sie diese Größe zeigen und anderen Menschen komplett selbstlos helfen?
That's the eternal question, I think.
Yeah, I know.
What makes some people, you know, head into a disaster when the rest of us have an instinct to get as far away as possible?
Das ist die ewige Frage. Was bringt manche Leute dazu, sich ins Zentrum einer Katastrophe zu begeben, während der Rest von uns den Instinkt hat, so weit wie möglich wegzurennen? Ich denke, in uns allen steckt ein Kern, den wir aktivieren müssten, um so eine Arbeit machen zu können. Ich glaube, bei den Leuten, deren Geschichten ich in Welcome to Chechnya erzähle, wird etwas geweckt, das ihnen gar keine andere Wahl lässt. Sie fühlten sich auf eine tiefe moralische Weise verpflichtet, etwas gegen diese Katastrophe zu tun.
And I think that thing is love. I think what they were able to find or unable to repress is this love for other members of their community, love for strangers.
Und ich glaube, dieses etwas ist Liebe. Was sie in sich finden oder nicht unterdrücken konnten, ist die Liebe zu anderen Mitgliedern ihrer Community. Liebe zu Fremden, Liebe zu allem, wofür die Opfer dieses Verbrechens gegen die Menschlichkeit stehen. Das ist es, was die Leute ins Zentrum dieser Krise getrieben hat.
Experiencing that in the most gentle and ordinary way, and that's what I think drove these people right into the flames of this crisis.
Wie ist die Situation? Wobei, vielleicht gucken wir nicht direkt gleich auf Tschetschenien, sondern ganz aktuell auf die Situation der Aktivistinnen und der Protagonistinnen jetzt gerade aktuell in Berlin. Denn Sie haben die Aktivistinnen mitgebracht, aber auch Protagonisten aus diesem Film. Was bedeutet das für die Situation hier auf der Berlinale? Können die sich jetzt einfach zeigen und frei sprechen?
Well, they chose in the making of this film to appear as themselves in the film. They felt that it was time to step out from the shadows in order to make known to a wider world.
Sie haben sich während der Entstehung des Films dazu entschieden, als sie selbst zu agieren. Sie spürten, dass es Zeit war, aus dem Schatten zu treten, um mehr Menschen auf der Welt zu zeigen, was die Folgen des Stillhaltens in Russland sind. Nach Berlin zu kommen war für sie auch verwirrend, weil sie direkt aus dem Schützengraben an einen Ort gekommen sind, wo das Publikum sie wie Stars behandelt. Innerhalb einer Stunde und 47 Minuten sind sie von unbekannten Helden zu Menschen geworden, die mit Standing Ovations gefeiert werden. Ich glaube, sie finden für sich die Möglichkeit, das zu genießen. Aber ich weiß, dass der Drang, zurück zu ihrer Arbeit zu gehen, sehr stark ist.
It certainly is head turning. And I think they're finding ways to enjoy it. But I know that they strongly feel the pull to get back to their work.
Haben Sie selbst das Gefühl und auch Ihre Protagonistinnen, dass dieser Film und der Blick darauf, der Fokus auf das, was in Tschetschenien passiert, etwas ändern kann oder sich auch im Moment vielleicht schon etwas zum Positiven ändert?
The situation has been ongoing since 2017. It's going on today as we speak. So the film so far has had no impact there, but the film has not found a wide audience yet. It will not be released commercially until summer.
Die Situation ist seit 2017 so geblieben. Jetzt, in diesem Moment, ist es noch genauso. Der Film hat bis jetzt dort noch keinerlei Auswirkung. Aber der Film hat bisher auch noch kein großes Publikum gehabt. Er wird erst im Sommer richtig auf den Markt kommen. Wir wissen, dass es Hunderte von Überlebenden der Folter und der Mordversuche gibt. Leute, die irgendwie davongekommen sind. Wir wissen nicht, wie viele Menschen dieses Glück nicht hatten. Möglicherweise erfahren wir das nie. Aber wir wissen, wer die Individuen sind, die dafür verantwortlich sind. Wir kennen ihre Namen von der Spitze bis in die unteren Ebenen. Wir kennen ihre Positionen in der tschetschenischen Regierung. Wir wissen, was sie antreibt. Mit diesem Wissen wird es hoffentlich ein Tribunal geben, damit diesen Menschen Gerechtigkeit widerfährt.
We know their names, we know their positions in the Chechen government. We know what motivates them, what they've done. And with that knowledge, hopefully we'll find some tribunal that will allow that those cases to go forward and hopefully bring those people to justice.
Das war unser Kompressor-Podcast Deluxe von der Berlinale 2020 mit verschiedenen Gesprächspartnern. Das eben war David Franz, der den Film Welcome to Chechnya gedreht hat. Weiteres aufregendes Kompressormaterial gibt es natürlich hier in diesem Feed. Tschüss.